Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bernhard Krieger, herzlich willkommen. Auf dem Höhepunkt abzutreten, das ist eine große und seltene Kunst. Auch im Sport. Die meisten verpassen diesen Moment, auch die Trainer. Die klammern sich oft an ihren Posten, bis sie wegen ausbleibender Erfolge zum Rücktritt gezwungen werden oder gar rausfliegen. Nicht so Werner Schuster. Der Skisprung-Bundestrainer hat entschieden, wann er geht und den perfekten Zeitpunkt dafür erwischt. Thorsten vom Wege berichtet.
Mit dem Gedanken, nicht mehr als der Mann mit der Fahne an der Schanze zu stehen, trug sich Werner Schuster schon seit Ende des letzten Winters.
Eigentlich geht das schon zurück bis Olympia Pyeongchang, bis 2018, wo wir dann nach dem Olympiasieg von Anne Wellinger bewusst geworden ist, dass doch Peking doch noch sehr weit weg ist.
Erste zarte Andeutungen gab es schon im Sommer. Konkret wurde der Österreicher in Diensten des DSV Mitte der gerade zu Ende gegangenen Saison dann aber in Oberstdorf. Da gab er bekannt, dass nach diesem Skiwinter Schluss sein wird. Peking war da immer noch sehr weit weg, Seefeld und Innsbruck aber deutlich näher. Die WM also.
War ja nicht alles so einfach. Ich habe schon ganz nett gekurbelt die letzten Wochen hier, um das Schiff wieder ins Fahren zu bringen.
Und es segelte. Pünktlich zum Höhepunkt in voller Fahrt mit dreimal Gold und einmal Silber waren die skispringenden Herren ein Medaillengarant bei den Welttitelkämpfen. Und der Trainer einfach nur zufrieden.
Und das hat jetzt hier also wirklich perfekt gepasst. Und da bin ich natürlich irrsinnig dankbar, dass ich da hier meinen Teil leisten konnte.
Seinen Anteil leistete Schuster, seit er im März 2008 das Amt des Bundestrainers vom glücklosen Peter Rowein übernommen hatte. Erste Erfolge, die Silbermedaille von Martin Schmidt bei der WM in Liberec 2009 etwa oder das etwas überraschende Teamsilber bei den Olympischen Spielen in Vancouver im Jahr darauf, halfen den Österreicher fest im Sattel zu bleiben. Und dann trug seine Arbeit Früchte, eng verbunden mit dem Namen Severin Freund. Der Bayer war der erste Sportler in der Ära Schuster, der ganz vorn hinein in die Weltspitze sprang. Es folgten weitere Athleten, Richard Freitag, Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler beispielsweise. Die wandten dem Trainer zum Abschied Grenze.
Nicht nur die vier Sportler oder die fünf, sechs Sportler, die das ganze Jahr unterwegs sind, sondern die Betreuer, die Connection vom Skiverband auch zum Team hin.
Der hat wirklich das lang gemacht und hat echt einen guten Grundstein gelegt und dafür haben wir ihm dankbar. Und ich glaube, die Auszeit, die hat er sich redlich verdient.
In seiner Laufbahn als Coach des Deutschen Skiverbandes hat Werner Schuster alles gewonnen, was es zu gewinnen gab, mit einer Ausnahme. Ein Sieg eines seiner Schützlinge bei der Vierschanzentournee blieb ihm versagt, was seine Erfolgsbilanz aber nicht schmälert.
Ich denke mir, wir haben nicht nur die nackten Zahlen und die Medaillen, sondern wir haben strukturell und auch in der Außendarstellung viel bewegt. Und von dem her, denke ich mir, kann man den Laden geordnet übergeben.
Die Nachfolge des Österreichers scheint geklärt. Sein Landsmann und einstiger Assistent Stefan Horngacher, zuletzt erfolgreich in Diensten der Polen, soll kommen. Die entscheidenden Unterschriften werden wohl in der kommenden Woche folgen. Und Werner Schuster?
Vielleicht, wenn man so 50 wird, darf man ja auch mal von einem Sabbatical träumen. Also von dem her weiß ich noch nicht genau, was ich mache.
Wir gönnen es ihm. Skisprung, Bundestrainer Werner Schuster sagt Servus. Ein Beitrag war das von Thorsten vom Wege. Knapp zwei Wochen vor den Präsidentschaftswahlen des Asiatischen Fußballverbandes ist doch die Entscheidung schon gefallen. Denn Herausforderer Mohammed Khalfan Al-Maithi aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zog nach einem Treffen mit Amtsinhaber Scheich Salman Al-Khalifa aus Bahrain seine Kandidatur zurück. Heinz-Peter Kreuzer informiert.
Scheich Salman Al-Khalifa hat seinen einzigen ernsthaften Gegenkandidaten bei der Wahl zum Präsidenten des Asiatischen Fußballverbandes AFC nach allen Regeln der Kunst auf seine Seite gezogen. Bei einem Treffen Ende vergangener Woche sagte Scheich Salman seinem ursprünglichen Herausforderer Mohammed Khalfan Al-Maithi zu, dessen Programm zu übernehmen. Darin hatte dieser den Mitgliedsverbänden 320 Millionen Dollar an neuen Sponsoreneinnahmen und jährliche Zahlungen in Höhe von 94 Millionen Dollar in Aussicht gestellt. Jeder Verband hätte sich demnach über mindestens 2 Millionen Dollar freuen können. Außerdem hatte er die Weiterentwicklung des Jugend- und Frauenfußballs versprochen. Ein überraschender Sinneswandel, denn bei der Ankündigung seiner Kandidatur Anfang März hatte der Sportfunktionär aus den Vereinigten Arabischen Emiraten Amtsinhaber Scheich Salman noch Misswirtschaft vorgeworfen und sich selbst als Erneuerer gepriesen.
Now it's time for change.
Jetzt ist die Zeit für Veränderungen. Jetzt ist es an der Zeit, die Missetaten, Ungleichheiten und Misserfolge der Vergangenheit anzugehen. Jetzt ist es Zeit für eine neue Ära. Jetzt ist es an der Zeit, den Fußball fair zu gestalten, für viele und nicht nur für wenige.
Nach dem Treffen klingt das ganz anders. In einer Erklärung heißt es jetzt, er unterstütze nun den amtierenden Präsidenten, weil der sein Entwicklungspaket übernehme. Er habe nie das Spitzenamt angestrebt, sondern den Verband nur reformieren wollen. Für den Amtsinhaber ist bei der Wahl am 6. April in Kuala Lumpur nun der Weg frei. Denn der dritte Kandidat, AfC-Vizepräsident Saud al-Muhannadi aus Katar, gilt als chancenlos, da Katar derzeit in der Golfregion politisch isoliert ist.
Heinz-Peter Kreuzer berichtete. Der belgische Radprofi Thomas de Gent hat die erste Etappe der 99. Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Der 32-Jährige setzte sich auf der 163 Kilometer langen Strecke mit Start und Ziel in der Küstenstadt Calella rund 50 Kilometer vor dem Ziel aus einer Spitzengruppe ab. Der Berliner Maximilian Schachmann wurde Zweiter. Tatjana Maria ist beim Tennisturnier in Miami überraschenderweise ins Achtelfinale eingezogen. Sie bezwang Titelverteidigerin Sloane Stephens aus den USA mit 6:3 und 6:2. Nächste Gegnerin ist die Tschechin Markéta Vondrousova. Wer muss für Polizeieinsätze rund um sogenannte Hochrisikospiele zahlen? Der Staat und damit wir alle als Steuerzahler oder die Profifußballclubs, die mit den Spielen viel Geld verdienen? Mit dieser Frage befasst sich jetzt das Bundesverwaltungsgericht. Wie der Fall bis vor das Leipziger Gericht kam, berichtet Silvia Stadler.
Fußball gilt als Volkssport, aber muss deshalb auch das ganze Volk zahlen? Die Freie Hansestadt Bremen sah das nicht ein und erließ nach einer Partie zwischen Werder Bremen und Hamburger SV 2015 einen happigen Gebührenbescheid gegen die Deutsche Fußballliga. Die zog umgehend vor das Verwaltungsgericht Bremen und bekam in erster Instanz auch Recht, erläutert Andreas Korbmacher, Sprecher am Bundesverwaltungsgericht Leipzig.
Also die erste Instanz hat hier Probleme darin gesehen, dass die Gebührentatbestände selbst nicht bestimmt genug sind. Dass also der Gesetzgeber nicht hinreichend genau festgelegt hat, wofür jetzt eigentlich diese erheblichen Gebühren, es geht ja um ungefähr 425.000 Euro, angefallen sind.
Das sah die zweite Instanz dann anders. Das bremische Gebühren- und Beitragsgesetz habe Grenzen klar umrissen. Immer wenn jemand eine gewinnorientierte Veranstaltung mit mehr als 5000 Teilnehmern plane und dabei Gewalthandlungen zu erwarten seien, könne der über das normale Maß hinausgehende Polizeieinsatz in Rechnung gestellt werden, so Richter Korbmacher zur Sichtweise der Vorinstanz.
Das begründet sich daraus, dass man eben gerade bei Fußballspielen oder bei anderen Veranstaltungen, es ist ja nicht begrenzt auf Fußballspiele, sagt, jede Großveranstaltung hat natürlich einen bestimmten Bedarf an Polizei schon für die Verkehrslenkung. Aber wenn darüber hinaus gewaltbereite Täter diese Veranstaltung nutzen, um dann ihre Gewaltexzesse durchzuführen, dann ist das ein besonderer Umstand, der diese Gebührenerhebung rechtfertigt.
Klar, dass im Fußballland Deutschland zwei so gegensätzliche Entscheidungen der Vorinstanzen nochmal vor dem obersten Verwaltungsgericht ausgetragen werden. Bremens Innensenator Ulrich Meurer hatte nach der Pro-Entscheidung für seinen gesetzgeberischen Vorstoß frohlockt.
Ein Sieg auf voller Breite, kann man sagen. Ein guter Tag für die Steuerzahler. Darum geht es uns ja, dass wir das Kostenrisiko verändern, dass nicht die einen die Milliarden einstreichen und der Steuerzahler letztlich trägt die Kosten.
Die DFL, die gerade bekannt gab, dass die Bundesliga erneut Rekordumsätze erwirtschaftete, kündigte bereits an, bei einer Niederlage Gebührenbescheide an die Fußballclubs weiterzureichen.
In Deutschland entscheiden nun die Gerichte. Wie sieht das anderswo aus? In Rom zum Beispiel, in Italien, wo Fangewalt ein großes Problem ist. Jörg Seiselberg.
Vor 4 Jahren wurde unter der damaligen Regierung Renzi kraftvoll beschlossen, bis zu 3% der Einnahmen aus dem Kartenverkauf müssen die Vereine an den Staat dafür zahlen, dass Polizeikräfte bei Fußballspielen im Einsatz sind. Aber dieses Gesetz ist bislang noch nicht angewendet worden. Zu groß ist offensichtlich die Angst vor einem Aufschrei der Fußballlobby bei der konkreten Umsetzung. Der aktuelle Innenminister Salvini sagt, es entspreche dem gesunden Menschenverstand, dass sich Vereine, die Millionen für Spieler ausgeben, sich auch an den Kosten für Sicherheit beteiligen.
Aus Rom, Jörg Seiselberg. Zum Abschluss noch ein Blick auf den aktuellen Fußball. Hendrik Lückhoff fasst die EM-Qualifikationsspiele des Tages zusammen.
Weltmeister Frankreich hat sich keine Blöße gegeben. Die Franzosen gewannen souverän mit 4:0 gegen Island. Die Equipe Tricolore dominierte das Spiel von Beginn an. Island hatte so gut wie keine Chance. Auch die Engländer feierten einen Sieg. Sie gewannen mit 5:1 in Montenegro. Dabei war Montenegro zu Beginn des Spiels in Führung gegangen. Danach drehten aber die Three Lions auf und siegten am Ende ohne Probleme. Deutlich mehr Schwierigkeiten hatte Portugal. Der Europameister kam gegen Serbien nicht über ein 1:1 hinaus. Dabei mussten die Portugiesen ab der 30. Minute ohne ihren Superstar Cristiano Ronaldo auskommen, der sich ohne Gegnereinwirkung verletzte und ausgewechselt werden musste. Nach 2 Spielen hat Portugal damit erst 2 Punkte auf dem Konto. Auch das erste Spiel hatten die Portugiesen unentschieden gespielt. Und die Türkei hat am Abend einen 4:0-Sieg gegen Moldawien geholt.
Tja, die Portugiesen kommen nicht in Tritt. Hendrik Lückhoff war das mit den EM-Qualifikationsspielen des Tages und das war der Sport mit Bernhard Krieger.